Olli, du bist der Kreativste, den ich überhaupt so kenne und deine Filmagentur und du hast ja hier diese ganzen Ideen. Hast du nicht eine Idee zu dem und dem Thema? Nein, habe ich nicht, weil ich nicht kreativ bin. Das war aber das Thema Storytelling für mich tatsächlich so cool, weil Storytelling funktioniert nach Strukturen. Und wenn man das Schema oder die Ideen mal dahinter verstanden hat, dann weiß man einfach auch, wie man Geschichten erzählen kann. Unser Gehirn ist generell komplett auf das Thema Geschichten gepolt, weil wir Erfahrungen übermitteln. Ich glaube, dass wenn die Mitarbeiter sich auch so wertgeschätzt fühlen und merken, wie wichtig sie sind in dieser Geschichte und welche Rolle sie spielen, dann kriegst du auch eine ganz andere Leistung.
Das wird in HR-Abteilung, glaube ich, so gar nicht gesehen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. Olli, du bist ursprünglich Filmemacher. Wie bist du eigentlich zum Thema Storytelling gekommen und warum ist es heute viel mehr als Filmemachen?
Das Thema Storytelling, also man muss ein bisschen ausholen, ja. Also ich bin zum Film gekommen, weil es eine Leidenschaft von mir war und habe dann hier meine eigene Filmagentur gegründet. Aber wir hatten dann schon auch immer mal die Situation gehabt, dass dann viele Kunden wollten tolle Filme haben, haben aber nicht das nötige Kleingeld oder das Budget dafür. Und dann war natürlich so die Sache, okay, kann man die schönen großen Kameras nehmen, mehr Licht und so weiter und so fort, alles groß auffahren. Aber mir wurde relativ schnell klar, dass der Kern eines guten Films eigentlich auch immer in einem guten Konzept oder in einer guten Geschichte liegt. Und deshalb habe ich mich tatsächlich damit auch wirklich befasst, okay, wie funktionieren dann überhaupt Hollywood-Storytelling-Strukturen etc.? Und interessanterweise gab es tatsächlich auch einen kleinen Aha-Moment, weil wir hatten tatsächlich einen Kunden gehabt, das war eine Immobilienfirma aus Heidelberg und da hatten wir einen Film gemacht und wir hatten eigentlich nur eine Baustelle in Speyer, einen Rohbau und wir mussten einen Film dazu machen und du fragst dich so, okay, was willst du mit einer Baustelle machen, mit einem Film? Und das soll jetzt total die Leute emotionalisieren und begeistern, dieses ganze Gebäude und möglichst viele Leute sollen eine Immobilie dazu kaufen. Und wir haben dazu eine Geschichte gestrickt und wir sind mit diesem Film, haben wir den Deutschen Wirtschaftsfilmpreis gewonnen. Und das Interessante dabei, wir waren dann in Berlin, wir sind vom ehemaligen Wirtschaftsminister, von Herrn Altmaier ausgezeichnet worden und so weiter und so fort. Und da waren ja auch die ganzen nominierten Filme dabei. Und dann hast du die angeguckt und die waren alle richtig groß, mit tollen Kameras gemacht und so weiter und so fort. Aber wir haben das Ding gezogen, weil wir eine geile Geschichte erzählt haben. Und dann habe ich aber auch gemerkt, so das ganze Thema Storytelling, wie man Geschichten erzählt, ist eigentlich, geht noch viel, viel weiter darüber hinaus, als über das Thema Film. Es geht in das ganze Business auch rein, Business Storytelling, wie erzähle ich Markengeschichten, aber eben tatsächlich auch, wie kommunizieren wir untereinander in der Firma als Kultur. Ja. Und so hat sich das etabliert, dass ich angefangen habe, immer mehr in Geschichten zu erzählen, weil die Leute damit ein sehr, sehr greifbares Bild bekommen, was ich damit tatsächlich auch meine. Und diese Geschichten dann auch immer weiter erzählt werden. Und das ist auch ein Teil unserer Kultur dann damit auch geworden, ja.
Was ja jetzt gerade eben nichts anderes war als eine Geschichte, die du mir erzählt hast.
So geht's schon los, genau.
Das heißt, wenn ich das mal versuche zu übersetzen, das heißt, Storytelling ist gar nicht so unbedingt ein Kreativthema. Das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt so der kreativste Kopf dieser Welt sein, sondern es ist am Ende des Tages eher auch ein Organisationsthema.
Natürlich, oder beziehungsweise das ist vielen nicht klar. Mir war es am Anfang auch nicht so bewusst. Es gibt ganz viele Leute, die immer auf mich zukommen und sagen, Olli, du bist der Kreativste, den ich überhaupt so kenne und deine Filmagentur und du hast hier diese ganzen Ideen. Hast du nicht eine Idee zu dem und dem Thema? Nein, habe ich nicht, weil ich nicht kreativ bin. Ja. Und tatsächlich, lustigerweise, ich glaube auch meine Mitarbeiter, die würden mir das auch bestätigen, dass ich nicht kreativ bin. Ich bin eher ein sehr, sehr strukturierter Mensch.
Das kann ich bestätigen, ja.
Und ich liebe Strukturen. Und das war aber das Thema Storytelling für mich tatsächlich so cool, weil Storytelling funktioniert nach Strukturen. Es gibt tatsächlich Strukturen, wie eine Geschichte zu erzählen ist. Es gibt unterschiedlichste Strukturen wie eine Heldenreise, es gibt einen Golden Circle, es gibt Storytelling-Strukturen, The City and the Dragon und so weiter und so fort. Aber die funktionieren alle nach einem Schema. Und wenn man das Schema oder die Ideen mal dahinter verstanden hat, dann weiß man einfach auch, wie man Geschichten erzählen kann. Aber es hat mir einfach geholfen, angefangen also damit Geschichten zu erzählen im Film. Aber dann habe ich aber auch gemerkt, nee, es brauche ich eigentlich gar nicht. Du musst ja gar nicht der große Experte sein, auch wie diese ganzen Strukturen sind, sondern du musst einfach nur mal den Mut haben, in Geschichten zu erzählen.
Ja.
Und ganz viele haben einfach Angst, weil sie denken, sie sind dann nicht seriös und sie denken, sie wären der Märchenonkel, wenn sie Geschichten erzählen. Aber selbst so große Unternehmer wie Steve Jobs, er ist ja tatsächlich der Held geworden bei Apple, weil er davor bei Pixar war. Er hat das von John Lasseter gelernt gehabt, der für das Storytelling bei Pixar verantwortlich war. Und da hat er tatsächlich gelernt, wie man Geschichten erzählt. Und wie man diese Geschichten erzählt, hat er mitgenommen zu Apple. Und so Sachen, wie er damals sein iPod rausgezogen hat aus der Hosentasche und gesagt hat, hier, 1000 Songs in your pocket,
ja.
Ist eine Geschichte.
Ja.
Und die ist in einem Satz erzählt. Ja.
Warum haben das tatsächlich Organisationen oder auch Unternehmen, in dem Kontext sind wir ja auch bei mir im Podcast unterwegs, warum haben die das noch so maximal wenig auf dem Schirm?
Also ich glaube tatsächlich, das Storytelling, ich kann es dir nicht genau sagen, aber Storytelling ist leise. Alles andere ist immer laut und wir wollen tatsächlich, okay, greifbare Botschaften haben und dann haben wir unsere Werte und die packen wir uns auf ein Plakat und kleben die irgendwie an die Wand und dann haben wir unsere neue Vision und dann kommt der CEO und hält eine Präsentation und denkt sich, okay, das sind jetzt unsere neuen Werte und bitte glaubt die und nimmt die mit, ja. Und ich glaube, das Storytelling ist ja aber so ein bisschen wie dieser Pulsschlag, der einfach im Unternehmen ja drin ist. Und man kennt es ja selber, hast du nicht gehört, die hat das und das Problem oder der hat ja das und das gehabt und so weiter und so fort. Das ist sozusagen, was eigentlich immer unter der Oberfläche ist, was eigentlich jeder gerne sich anhört, jeder irgendwie Bescheid weiß, keiner laut irgendwie drüber redet. Aber sowas halt auch mal proaktiv auch mit reinzunehmen in die Kommunikation und sagen, okay, wir wollen das bewusst auch reinnehmen in unsere Kommunikation und in unsere Kultur. Das ist bei vielen überhaupt nicht angekommen. Und ich glaube tatsächlich, das Thema Storytelling ist bei vielen schon so, ja, ist vielleicht so auch so ein kleines Trendwort, was irgendwie so aufpoppt. Aber es ist halt auch ein bisschen schwer greifbar.
Ja.
Weil Storytelling kann natürlich sehr, sehr viel sein. Und man kann es in sehr, sehr vielen Bereichen auch einsetzen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die meisten Menschen einfach auch Angst haben, in Geschichten zu erzählen und sich dann einfach auch in der Form auch einfach zu öffnen. Oder ich weiß jetzt nicht, du bist ja der HR-Experte.
Ja. Manchmal, ja.
Ja, manchmal, ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass das in Personalabteilungen gar nicht irgendein großes Thema ist, das Thema Storytelling.
Ich habe gerade so einen Spruch im Kopf, lass dir doch die Story nicht schon wieder erzählen, so ungefähr. Ne? Es gibt halt auch viele Stories im Markt, die einfach daneben sind. Ne? Also gerade wenn du auch viel in Bewerbungsgesprächen unterwegs bist, dann werden dir halt Geschichten aufgetischt. So, und du musst halt irgendwie Mechanismen finden, dass du diesen Geschichten glaubst oder dass du sie sinnvoll enthebelst. Also dass das halt nicht nur eine Geschichte ist. Oder wenn du bei Geschichten bist, bist du ja auch schnell bei Mythen oder bei einem Mythos. Mhm. Und davon gibt es bei mir im Bereich halt auch, ich glaube, es gibt keinen Bereich, wo es mehr Mythen gibt als im HR. Mhm. Die werden halt leider auch nie aufgelöst. Ne? Du hast gerade schon ein mehr oder weniger gesagt, also viele Menschen glauben wahrscheinlich nicht, dass ich der Kreativste bin. Also du bist strukturiert, viele Menschen glauben aber, du bist eher kreativ. Kreativ kann eine Kompetenz sein, kann aber auch eine Charaktereigenschaft oder auch sogar ein Motiv sein. Zum Beispiel ist, wenn ich da tiefer reinschaue, mein Motiv ist Kreation. Also die Worte haben ja auch alle irgendwie eine Bedeutung. Ja, die kommen ja irgendwo her. Mm. Genau wie das Wort Storytelling im Englischen ja auch. Wir machen uns nur nicht die Mühe, tatsächlich hinter die Fassade zu schauen, was diese Wörter auch bedeuten. Das bedeutet jetzt für mich nicht, dass man jedes Wort im Duden nachschlagen muss oder dann immer sich in den Schild hinstellen muss. Was ist jetzt die genaue Definition davon? Mm. Aber wenn wir beim Storytelling sind, dann wollen wir ja auch eine gemeinsame Sprache sprechen. Mhm. Und Worte schaffen nun mal Realität. Mhm. So, und das tut Storytelling dann auch. Und um deine Frage konkret zu beantworten, Olli, das wird in HR-Abteilung, glaube ich, so gar nicht gesehen. Mhm. Ich vermute, dass viele auch dann draufschauen bei dir so nach dem Motto, der macht Filme, das ist der nächste Film, der irgendwie die goldene Himbeere gewinnt oder so, ne? Weil das sind dann manchmal wirklich richtig schlechte Dinge, also nicht, dass die schlecht umgesetzt sind vom Equipment, von der Technik, das ist wahrscheinlich alles tippitoppi, aber die Leute erkennen die Story dahinter nicht oder merken sofort, da will mir jemand was verkaufen. Mhm. Und das wollen die Leute halt nicht. Mhm. Ne? Die wollen halt nicht das 17. Kotelett an die Backe gelabert bekommen. Mhm. Aber das sind halt auch oft Geschichten. Ne? Und ich glaube, diese Mythen, diesen Mythos zum Storytelling, den muss man da so ein bisschen rausziehen. Und dann kann das Ganze maximal wirksam für eine Organisation sein. Ne?
Ich glaube, dass es super wichtig ist, dass eben diese Geschichten auch authentisch sind. Dass sie einfach auch nicht top-down sind, sondern dass es echte, wahre Geschichten sind. Und meiner Meinung nach, also ich meine, woher kommt denn das ganze Thema Storytelling? Ja, ich meine, letztendlich kommt es ja so ein bisschen auch aus der Steinzeit, ja.
Ja.
Weil letztendlich hast du da die Höhlenmaler gehabt, ja. Vor 27.000 Jahren haben die in der Höhle sich ihre Erfahrungen übermittelt und haben gesagt, okay, du darfst die Bären essen und die nicht und da musst du aufpassen, weil da kommt der Säbelzahntiger und so weiter und so fort. Und dann haben die das tatsächlich in Höhlen gemalt und haben ihre Erfahrungen überliefert. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, das ist 27.000 Jahre her, ja. Und wir fangen seit 30, 40 Jahren, versuchen wir in PowerPoint und in 10, 15 Jahren auf Webseiten unsere Erfahrungen zu überliefern und zu sagen, okay, so und so ist das. Nein, also unser Gehirn ist generell komplett auf das Thema Geschichten gepolt, weil wir Erfahrungen übermitteln. Und ich finde tatsächlich, meine Geschichten sind nicht immer nur Geschichten, wow, das war jetzt eine tolle Geschichte und die ist extremst gut ausgegangen, sondern eine Geschichte kann auch tatsächlich sein, hey, diese Geschichte ist einfach auch nicht gut ausgegangen.
Ja, genau.
Und, aber daraus haben wir dann tatsächlich auch gelernt. Und ich finde das halt extrem wichtig, weil sowas stiftet dann eben halt auch Sinn und die Leute wissen, woran sie sind und auch nicht. Und manchmal sind es auch Geschichten, die wir uns hier intern erzählen, die einfach nur witzige Anekdoten sind, weil was Spannendes und Tolles passiert ist.
Ja.
Und die erzählen wir uns hier im Team immer und immer wieder. Also ich meine, du bist ja auch Vater.
Ja.
Ja, und ich auch.
Ja.
Und du kennst das ja tatsächlich. Du sitzt dann abends mit deiner Tochter zusammen und die sagte, Papa, lese mir doch nochmal eine Geschichte vor.
Ja.
Und wie oft hast du diese Geschichte schon erzählt?
Boah.
Und?
100.000 Mal.
100.000 Mal. Und, und was passiert? Sie will sie trotzdem durch das 100.001. Mal hören.
Korrekt. Ja,
genau. Weil es tatsächlich einfach auch was mit dir macht im Blut. Ja, also es gibt tatsächlich dazu empirische Studien. Da wurde tatsächlich Blut abgenommen. Einmal wurde keine Geschichte erzählt, sondern rationale Fakten und dann wurde eine Geschichte erzählt und so weiter. Und du siehst tatsächlich, das ist in dem Thema Oxytocin, das ist Cortisol und auch Dopamin, also das Thema unser Kuschelhormon, Oxytocin, Vertrautheit, Aufmerksamkeit.
Die gute Nachgeschichte,
Aufmerksamkeit, die ich bekomme und so weiter und so fort. Also alles irgendwie, was wir auch haben wollen, wenn wir als Führungskräfte auch oder als HR-Abteilung oder generell ich als Mitarbeiter vom anderen, also wenn wir beide miteinander reden wollen, ich will ja deine Aufmerksamkeit haben.
Ja.
Und du hier, und andersrum auch. Und
das sollte so sein,
Und das passiert am besten, wenn wir Geschichten erzählen und das tatsächlich dann, weil es tatsächlich auch biologisch tatsächlich auch begründet ist.
Ich glaube, du hast da gerade eben schon ziemlich was entkräftet, was in Richtung Märchenonkel geht. Ne? Also Märchen gehen ja, also zumindest die ich kenne, die sind meistens relativ brutal. Gehen aber meistens gut aus. Du hast immer dieses Es war einmal, das heißt, es wird immer irgendwas Vergangenes erzählt, ne? Aber es wird so erzählt, dass es gibt immer einen Höhepunkt und dann ist brutal ohne Ende, ne? Deswegen lese ich meiner 3,5-jährigen Tochter auch noch nicht wirklich Märchen vor, sondern eher so Pickel, Dio und Frederik und so, ne?
Ja.
Das macht einfach wesentlich mehr Sinn, als kurz vorm Schlafen gehen irgendwie was zu erzählen, dass der böse Wolf kommt oder sowas, ne? Ja. Das macht ja auch was mit so einem kleinen Kind, die nimmt das ja mit in ihre Traumwelt. Worauf ich hinaus will, ist tatsächlich, beim Märchen geht es immer gut aus. Du hast immer einen Happy End, mehr oder weniger. Das hast du in Unternehmensgeschichten nicht. Ja? Also auch Führungskräfte, Entwicklungsprogramme, da werden Geschichten erzählt. So, wenn Mitarbeiter neuen Chef, neue Chefin bekommen, das ist immer irgendwie eine Story drum zu. Da werden immer irgendwelche Dinge miteinander, voneinander erzählt, was man denn so gehört hat. Und dann ist man auf einmal in diesem Kontext unterwegs, ne? Und da gibt es auch immer Geschichten drin, aber es sind keine Märchen. Ja? Also weil die Themen im Unternehmenskontext gehen nicht immer gut aus, wie du auch schon gesagt hast.
Ganz lustig, kennst du diese Porzellankunst aus Japan, wo die tatsächlich so Tassen oder zerbrochenes Porzellan flicken mit Gold?
Ich habe davon schon mal was gelesen.
Ja, das heißt Kintsugi heißt das Ganze. Und das ist immer, ich sag immer, wenn wir über das Thema Storytelling reden, haltet euch irgendwie immer im Bild, diese Tasse, die zerbrochen ist in verschiedenen Stücke und sozusagen zusammengestückelt worden ist mit Gold. Weil die Risse dieser Tasse, das Zerbrochene, ja, die Verletzlichkeit,
ja,
ist das Gold.
Ja,
weil
ja,
wir Menschen, wir sind immer am besten, wenn wir uns von unserer menschlichen Seite zeigen. Und jetzt schau dir mal an, wir haben jetzt ja immer noch mehr Informationen und KI und du gehst durch Instagram und andere Social Media Plattformen durch und jeder ist perfekt. Die haben noch nicht mal Falten mehr, weil das KI-Avatare sind, die mit dir da sprechen. Und die wissen alle sofort, wie du dein Business innerhalb von 10 Tagen auf so und so viele Millionen skalierst und die haben alles raus. Und die tanzen perfekt und die schminken sich perfekt und die haben ihr Online-Business, was alles perfekt. Das Leben ist nicht perfekt und Business ist nicht perfekt. Und ich glaube, da liegt eine ganz große Chance auch für uns als Menschen, uns eben halt auch von unserer verletzlichen Seite zu zeigen. Weil das ist das tatsächlich das, was auch eine Verbindung aufbaut.
Ja.
Ich erzähle sehr gerne über Scheitern. Ich bin als Unternehmer, ich habe mein Unternehmen jetzt seit 15 Jahren, wir haben 18 Mitarbeiter. Wir arbeiten für wirklich große Unternehmen. Ich bin auch fast 2-mal gescheitert. Und wieso, weshalb, warum, erzähle ich auch gerne immer wieder auch hier, weil das soll uns eine Lehre sein und wir müssen einfach so auf ein paar Sachen auch aufpassen. Und das sind ganz wichtige Dinge, die wir einfach auch weiter erzählen müssen und damit wir auch aus solchen Sachen auch einfach lernen, weil ich bin definitiv nicht perfekt, ja, und ich bin auch froh, dass ich nicht perfekt bin und ich habe sehr, sehr viele Macken, aber ich kann auch ein bisschen drüber lachen und das ist auch vollkommen okay.
Ist das nicht auch so zutiefst menschlich oder authentisch, dass wir über uns selber lachen können? Also ich habe das mit so vielen Dingen, also was ich eigentlich dieses Jahr schon alles auf die Reise bringen wollte und es wieder nicht hinbekommen habe, weil ich so bin, wie ich bin und mir dann irgendwann auch einfach denke, aber die Themen kommen trotzdem so, wie sie kommen sollen und dann laufen wir uns wieder über den Weg und dann kommt sowas hier zustande und dann denke ich mir, naja, also das soll alles so im zeitlichen Ablauf kommen und ich bin auch, also sprecht mit meiner Frau, sprecht mit meinen Kindern, gerne auch mit meinem ganzen privaten Umfeld. Ich bin alles andere als perfekt. Und ich glaube, genau das wollen die Menschen nicht wirklich haben, weil sie es ja selber auch nicht sind. Ne?
Ja, aber das machen wir sehr oft im privaten Umfeld, dass wir eben uns hoffentlich, oder die meisten zeigen sich auch von einer verletzlichen Seite oder sagen einfach, sind noch nicht perfekt.
Ja,
aber im Businessleben traust du dich das tatsächlich dann
machst
nicht.
Machst du nicht. Nee.
Machst du nicht. Nein, weil wenn du nicht perfekt bist, dann kriegst du nicht deine Beförderung. Du
kriegst keinen Bonus.
Du kriegst keinen Bonus und so. Ja. Nein, du willst dieses perfekte Image wahren, wenn du tatsächlich irgendwie im Business-Kontext bist. Und ich meine, letztendlich siehst du das ja auch tatsächlich, wenn du irgendwie auf irgendwelche Webseiten guckst. Da hast du einen Handwerksbetrieb oder was weiß ich, und die schreiben so und so viel Erfahrung, so und so viel Projekte und so. Also die zeigen ja auch nur, wie toll sie sind und wie perfekt sie sind. Ja. Die zeigen, niemand zeigt im Business-Leben, nee, also wir haben auch 20 Projekte sind gescheitert.
Nur drei haben funktioniert.
Für die Hälfte waren wir verantwortlich, für die andere Hälfte. Das machst du nicht. Du willst schon dieses Image dann auch wahren, was man ja auch verstehen kann. Aber ich finde es tatsächlich so gegenüber Kunden und so, finde ich das, ja, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Aber intern, in unserer Kommunikation, in unserer Kultur, wie wir mit Menschen am Ende auch zusammenarbeiten wollen, finde ich es extrem wichtig, diese Fassade einbrechen zu lassen und zu sagen, okay, wir müssen tatsächlich unsere Erfahrung, alles, was wir denken, was wir überliefern, idealerweise mit Geschichten auch verknüpfen, weil sie damit dann einfach auch greifbar sind und für jeden verständlich sind. Es gibt ja so Leute, die so ganz viele Zahlen auswendig lernen können. Weißt du, wie das funktioniert?
Über Geschichten. Ja, genau.
Weil die gehen dann irgendwie, die sagen dann das Wasserglas oder so, das ist die 1, das Mikrofon ist die 2 und dann gehen die durch diesen Raum und verbinden sozusagen die ganzen Sachen mit Geschichten. Ja. Ich kann dir jetzt auch eine Geschichte erzählen von einem, der reist mit einer United Airlines Maschine, der fliegt von San Francisco nach London, der hat 2 Koffer dabei, einer ist rot und so. Und ich erzähle dir ganz viele Informationen, aber verpackst du eine Geschichte.
Ja.
Du wirst dich an alle Informationen erinnern können. Und wenn ich dich aber stumm auswendig lernen lassen würde, was da ist, würdest du es nicht in der Tiefe verstehen und die Informationen aufgreifen können. Yeah, das heißt also, es ist auch tatsächlich ein Wissensübermittler. Wenn ich das in der Geschichte verpacke, habe ich einfach auch nochmal deutlich höhere Informationsübermittlung, als nicht nur Aufmerksamkeit, ja, ne? Sondern auch, ich verstehe es auch tatsächlich.
Ja, und ich verknüpfe es halt sofort und ich kann es behalten. Ne? Was ja. habe ich schon für CEO-Präsentationen gesehen? Genau, also meistens PowerPoint, dann auch noch irgendwie virtuell oder so. Ja. Ne? Das heißt,
einmal angehört, sofort vergessen.
Drei Minuten später, Stefan, was hat der gerade nochmal gesagt? Ne? Also die kriegen das nicht in ihre Sprachwelt verknüpft, wenn das einfach nur rohes Zahlenwerk ist. Aber leider ist es ja genau das, was Führung irgendwie zeigt. Ne? Ja. So, nur so, man sagt mir auch immer, weil ich habe diesen Podcast ja irgendwann mal gestartet, weil ich gesagt habe, naja, HR muss als Funktion oder als Persönlichkeit näher an die Geschäftsführung ran, weil am Ende des Tages ist es alles People-Business. Mhm. Ja? Wir kommen da aber nicht ran. Warum nicht? Weil wir das Business nicht verstehen, weil wir Zahlen, Daten, Fakten nicht können. Okay, fair enough, dann bringt es uns doch mal bei, wie man es denn genau macht. Aber wenn es dann darin ausartet, dass man am Ende des Tages nur irgendwelche Quartalszahlen nennt, aber gar keine Story dazu baut. Du kriegst keine emotionale Bindung, du kriegst kein Engagement, 0,0. In der Psychologie spricht man super gerne von im Englischen Belonging oder im Deutschen Dazugehörigkeit. Nur über, wenn du Teil dieser Geschichte bist, fühlst du dich dazugehörig.
Ja.
Und dann hast du eine ganz andere Bindung. Dann sind die auch sowas wie Bonus oder Gehaltsanpassung, die alle ihre Wichtigkeit und Richtigkeit haben, ne, im Zeitablauf, ganz klar. Die spielen dann aber auf einmal gar nicht mehr so eine motivatorische Rolle, sondern ja passt, aber ich bin da mit meinen Bros oder ich bin da mit meinen Leuten unterwegs. Ich bin immer kein großer Freund davon zu sagen, das ist dann so ein bisschen wie eine Familie, weil eine Familie ein eigenes geschlossenes System ist, aber man nutzt das ja auch immer ganz gerne als Story.
Ich habe direkt zwei Gedanken zu dem Thema, also erstens das Thema CEOs.
Du bist einer, komm.
Ja, ich bin einer, aber wir haben tatsächlich auch schon einige vor der Kamera gehabt von tatsächlich auch großen DAX-Unternehmen. Ja, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber da kann ich dir auch tatsächlich Anekdoten erzählen. Ich weiß noch, wir hatten einmal ein Video gehabt von einem CEO, der auch immer noch CEO ist von einem DAX-Unternehmen.
Wir finden es raus.
Wir finden es raus, ja. Und ich weiß noch, tatsächlich ein super Typ gewesen und auch sehr bodenständig, auf Augenhöhe, sind reingekommen, hat sich sogar noch kurz vorgestellt, hat gesagt, hallo, ich bin. Name darf ich jetzt nicht sagen.
Schneiden wir später rein.
Aber was interessant war, war es tatsächlich dieses ganze Drumherum, weil er musste tatsächlich einen Teleprompter-Text einsprechen. Oh mein Gott, wir haben tatsächlich E-Mails gekriegt von seinem Ghostwriter aus Brasilien. Die ganze Kommunikationsabteilung, es waren ungefähr 30, 40 Leute involviert, nur wegen eines 1,5 Minuten Videos und der Message, die dahinter steht. Und natürlich war das höchst politisch, was in diesen 1,5 Minuten gesagt wird. Jedes Wort wurde auf die Goldwaage gelegt.
Yes.
Und er kam rein, hat das 3-4 Mal auf dem Teleprompter aufgesagt und es war... Also sowas von unemotional. Also das war einfach so, ich habe schon wieder, also ich habe selbst nach einer Minute vergessen, was der in 1,5 Minuten gesagt hatte.
Ja.
Und es hat überhaupt keine Wirkung gehabt. Und du hast so richtig gemerkt, auch wie er da stand, wie er gewirkt hat und so weiter und so fort. Das war so, du bist im Gefängnis, du kriegst es jetzt aufgezwungen, du musst diese Message sagen, weil alle anderen das sagen und du bist jetzt die Marionette und du musst diese Message jetzt rüberbringen, weil du dieser CEO bist.
Ja.
So, und was wir dann gemacht haben tatsächlich, ist, wir haben gesagt, du traust du dich auch, das frei zu machen? Und da war er erstmal, oh, weiß nicht so genau. Und er sagt, okay, wir würden es jetzt, also wir haben das ja safe drin. Hast du noch ein bisschen Zeit? Lass uns das probieren. Und er sagt, okay, er wird sich aber ganz kurz nochmal einfach die Kapitel nochmal kurz durchlesen und dann wird er es mit seinen eigenen Worten machen. Er sagt, fair enough, okay, gut. Und ich weiß noch, das ganze Staff-Team drumherum, die waren ja alle hinten in dem Raum, die haben uns angeguckt, ja. Und er sagt, wie, dass wir uns das jetzt trauen. Zu sagen und ihn diesen Vorschlag zu unterbreiten. Und dann hat er gesprochen, frei, er hat ein Lächeln auf der Lippe gehabt, Stimme, Tonalität, alles anders. Es war wie ein ausgetauscht, also der war komplett wie ausgetauscht.
Ja.
Und das war so ein richtiger, auch so ein weiterer Aha-Moment, übrigens auch schon wieder eine Geschichte, die jemand erzählt, ja. Aber da merkt man tatsächlich, okay, mach's mit deinen eigenen Worten, mach's so, wie du dann auch denkst und wie du fühlst, das kommt bei den Leuten an. Es ist gar nicht so wichtig, was wir sagen, sondern auch, wie wir es sagen. Und einen zweiten Aspekt, den du noch gesagt hattest, war dieses Thema Teil der Geschichte sein.
Ja.
Ich wir sind hier ein kleines Unternehmen und wir sind eine Agentur und Agenturen haben immer den Ruf, wir verheizen schön Leute, wir nehmen uns die jungen Studenten von der Uni, die kommen dann mal zu uns, die dürfen dann mal so 2 Jahre durcharbeiten und dann sind sie richtig schön am Burnout, ja. Und dann brauchen sie erstmal noch ein halbes Jahr, um irgendwie wieder klarzukommen im Leben und dann können sie sich beim großen Unternehmen bewerben oder so. So war das ursprünglich immer bei Agenturen gewesen. Für mich wäre das tatsächlich der Tod hier im Unternehmen, weil ich würde ja ihre viel Wissen auch wieder verlieren. Ich habe mir die ja aufgebaut und so weiter und so fort. Ich habe alle Leute, die hier sind, ich habe eine irre niedrige Fluktuation. Ich habe mal so alle 3 Jahre ungefähr jemanden, der mich verlässt. Mhm. Und das dann aber auch aus Gründen, wo ich auch keinen Einfluss mehr auch drauf habe. Aber wir können mit jedem großen Big Player mithalten. Nicht, was das Gehalt angeht, sondern aufgrund dessen, dass jeder weiß, ich bin ein Teil hier dieser ganz großen Geschichte. Ich habe meinen erster Mitarbeiter, der ist letztes Jahr gegangen, mein erster Mitarbeiter, den ich jemals eingestellt habe, ist letztes Jahr gegangen aus privaten Gründen. Der wollte sich räumlich nochmal umorientieren mit Freundinnen und so. Kann ich verstehen, kannst du nichts machen. Nee. Aber ich kann ja sagen, der Abschied hat ihm richtig, richtig schwer getan. Ja. Und mein zweiter Mitarbeiter, der ist immer noch da. Wenn ich jemals eingestellt habe, die sind da und sie wissen ganz genau mit Bildern und Geschichte, wie sich hier alles entwickelt hat und so weiter. Sie sind Teil der Geschichte und sie wissen auch, welchen Teil sie in der Zukunft in dieser Geschichte spielen. Mhm. Also ich gebe ihnen halt auch immer diese Perspektive auch mit. Ich habe hier meine Azubis, die habe ich alle, man sagt ja immer, Azubi, bitte bleib nicht bei dem Betrieb, wo du angefangen hast zu lernen. Die sind alle bei mir geblieben. Und es funktioniert ihre gut, weil ich aber auch immer auf Augenhöhe mit denen kommuniziert habe und den gleichen Respekt entgegengebracht habe, wie ich auch jetzt entgegenbringe und sie sich auch immer abgeholt gefühlt haben und auch gerne diesen Teil dieser Story sind. Das schafft eine Familienzugehörigkeit und da sind wir jetzt bei dem Thema irgendwie eine Kultur. Ich habe hier, guck dich um, da steht nirgendwo Northwind, wir sind die geilsten, die größten, die tollsten. Null. Das ist silent, das ist unter der Oberfläche. Und das ist da. Ja. Letztens waren auch wieder eine kleine Geschichte, meine Mitarbeiter, also wir machen natürlich immer mal eine Weihnachtsfeier und ein Team-Event oder so, aber es ist eigentlich total für die Katz, ja, weil die organisieren sich hier selber und gehen dann weg und sind dann in Mannheim unterwegs, ja, und gehen dann tatsächlich essen und dann nochmal weg und nochmal tanzen oder so. Die sind, also ich habe hier 18 Leute, die waren zu 10, zu 11 sind die unterwegs, ja, also fast das ganze Team. Ich war nicht dabei, aber die sind unterwegs. Ja. Und dann werden die tatsächlich dann angesprochen von ihnen. Sag mal, woher kennt ihr euch? Und so was davon. Und dann so, wir arbeiten zusammen. Weißt du, wie denen in die Kinnlade runterfällt? Arbeitet zusammen und ihr geht zusammen weg? Ja, und wer hat euch das auch? Niemand. Ja, und das ist aber, das ist Kultur. Und das ist schön. Ja. Und jeder, der irgendwie hier ist, ist ein Teil der Familie und ein Teil der Geschichte. Und das kann man tatsächlich einfach auch steuern. Ich glaube, gerade für kleine Unternehmen ist da ein Riesenhebel, weil ich kenne natürlich auch viele Geschichten. Ich versuche, ihnen Geschichten zu erzählen. Diese Geschichten werden weitererzählt und die Mitarbeiter leben auch diese Sachen und denken auch in Geschichten und erzählen Geschichten weiter. Also es ist so, und es schafft ein ungemeines Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das ist einfach so durch nichts zu ersetzen. Ich kann nicht die Gehälter zahlen von einem DAX-Unternehmen. Null. Aber natürlich will ich, dass meine Leute hier bleiben, weil das ist wichtig für mich. Ich habe die ausgebildet, die kennen meine DNA, die kennen die Kunden, die wissen, wie der Hase läuft. Und ich weiß, auf was ich kenne ihre Stärken, ich kenne ihre Schwächen, aber die kennen sie auch von mir. Und das ist vollkommen okay, weil wir uns gegenseitig ergänzen und unterstützen.
Und damit entsprichst du nicht der typischen Rolle oder dem typischen Anforderungsprofil, jetzt spreche ich ganz HR-lastig.
Ja, mach das mal.
Du entsprichst dann halt nicht der typischen Rolle eines CEOs, weil was kriegen die CEOs oder die es in irgendwelchen Management-Karrieren dann auch am Ende des Tages werden, und das sind dann ja auch meistens die, die Karriereambitionen haben, um halt einen DAX 40-Konzern irgendwie auch zu leiten, ne? Also da haben wir direkt ein paar Köpfe im Kopf oder wir wissen genau, wer es ist. Meistens sind es ja auch Männer, also sind wenige Frauen, glaube ich, in dieser Führungsposition. Ja. Man sagt ja auch, meistens, dass Frauen eher verletzlicher sind als Männer, aber Männer haben es teilweise auch nicht anders vorgelebt bekommen. Ne? Also ich will da jetzt keine Geschlechterdiskussion aufmachen, aber es ist halt so, wie es ist in der Realität. Und du spielst halt keine Rolle. Du bist halt Olli. So, und ja. Du hast halt auf deiner Visitenkarte CEO stehen, weil du das Ding hier gegründet hast. Aber
ja, aber das ist mir schon peinlich. Ja. Also, ja.
Genau, das hätte ich jetzt auch, ohne dass ich dich gefragt hätte, dazu sagen können. Das ist dir am Ende des Tages sowas von scheißegal, was da steht. Ja.
Richtig, ja.
Aber das ist, und das ist es bei vielen eben nicht. Und die spielen dann diese Rolle und die wissen ganz genau, dass sie für diese Rolle einen Wahnsinnsschmerzensgeld bekommen. Deswegen stellen die sich auch in so einem Videodreh vor eine Kamera und das ist denen dann für 90 Sekunden auch scheißegal. Die wissen im Kern ganz genau, dass die Kiste 0,0 fliegt, aber dass es jetzt in diesem System genauso gemacht worden ist. Und dafür sind die ausgebildet worden. Das sind richtige, entschuldigt den Ausdruck, aber es sind Systemhuren. Da kann man nichts anderes dazu sagen. Das können alles trotzdem tolle Menschen sein, aber die unterscheiden so dramatisch zwischen Privatleben und Berufsleben. Das sind dann auch genau die, wenn du mit deiner, ich bin auch als HR-Chef mit meinem HR-Team unterwegs gewesen und wir waren immer Last Man Standing, Last Women Standing als HR-Abteilung auf irgendwelchen Team-Events, die wir organisiert haben. Das war für ganz viele völliges Neuland, weil die irgendwie immer das Gefühl hatten, wenn HR bis zum Ende mit dabei ist, sind das die, die einfach nur so ein bisschen Stasi spielen wollen. Die wussten bei uns ganz genau, dass das nicht so ist, weil wir uns mit denen auch einfach echt den Kopf weggebrettert haben. Wir wussten aber auch genau, Vertraulichkeit ist das höchste Gut und es gibt diese Menschen, die dann versuchen, dir Informationen aus der Nase zu ziehen, wenn sie das Gefühl haben, sie sind gut mit dir. Und da musst du halt einen Cut machen zu deiner Rolle, aber nicht umgekehrt. Und das machen viele CEOs oder viele C-Level-Member, die ich auch in meiner Karriere kennenlernen durfte. Das sind teilweise völlig entzückende Persönlichkeiten und Menschen. Und wenn du dann irgendwie außerhalb der vier Wände in einer Firma bist, denkst du dir, sind das hier coole Socken eigentlich? Dann erzählen sie dir von deiner Familie. Die sind meistens auch Daddys oder haben zwei Kinder oder so, ne? Haben auch Schicksalsschläge in ihren Familien. Und dann merkst du auf einmal, die verlassen die Räumlichkeiten des Büros mehr oder weniger. Und auf einmal sind sie eine völlig, völlig andere Person, weil sie genau wissen, okay, jetzt bin ich hier im privaten Rahmen, jetzt kann ich verletzlich sein. Das darf ich in der Firma auf gar keinen Fall zeigen, weil dadurch bin ich dann ja austauschbar. Ich halte das für wahnsinnig fehlgeleitet, aber genau so ist oft Führung, gerade in größeren Konzernstrukturen auch aufgebaut. Das basiert alles auf Angst und Sorge. So halte ich mir die Leute dann warm, weil die dann Angst haben, was zu machen.
Ja.
Und so halten die sich gegenseitig ihre Jobs warm. Und deswegen sind so Themen wie Storytelling und sowas, sich verletzlich zeigen, in Geschichten erzählen, das wollen die alles nicht, weil das am Ende, das ist ja alles viel zu privat. Was soll denn der Quatsch jetzt auf einmal?
Wahnsinnig traurig tatsächlich.
Es ist unfassbar traurig, weil du dir aber so viel Potenzial auch verschenkst, ne?
Also ja, aber schau dir auch mal Leute an, also ich jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt mal einen Jürgen Klopp nimmst oder sowas, ich fand ihn jetzt als Mensch oder als Charakter, er hat ja auch immer sehr viel in Geschichten erzählt, in Anekdoten und Humor reingebracht. Ich weiß jetzt persönlich eigentlich auch nicht viel über ihn.
Ich auch nicht.
Aber trotzdem haben wir das Gefühl gehabt, er ist also ein sehr, sehr nahbarer Typ einfach, weil er einfach auch immer wieder die Leute eingebunden hat, in Geschichten erzählt hat, Anekdoten erzählt hatte oder so. Er hat ja dann auch mal vom Training und da und so Sachen erzählt und das auch irgendwie witzig verpackt gehabt. Aber trotzdem habe ich ja ein Gefühl gehabt von der Nahbarkeit. Und es ist ja auch so ein Mensch, also wenn ich jetzt irgendwie Fußball spielen würde oder so, ich glaube, ich würde auch für den durchs Feuer gehen, ja.
Die gehen alle für den durchs Feuer.
Die gehen alle durchs Feuer. Also von daher glaube ich schon. Also man muss ja nicht immer irgendwie private Sachen erzählen, man kann das ja auch anders in Geschichten erzählen. Steve Jobs war auch ein Storyteller und privat wusste man sehr, sehr wenig über ihn, was tatsächlich eigentlich bei ihm so abging. Also es gab dann ja später mal die Biografie und so, aber das ist ja alles so ein bisschen nach dem Tod so. Ja. Aber es war eigentlich ja auch ein Mysterium.
Ja.
Und auf jeden Fall war er trotzdem aber sehr nahbar und man konnte ihm tatsächlich viel Glauben schenken und er hat die Geschichten auch immer sehr, sehr gut auch verpackt gehabt, dass wir auch alle mit einer Essenz rausgegangen sind. Das heißt, meiner Meinung nach würde das schon gehen, auch für die CEOs zu sagen, okay, ich zeige mich von einer Storytelling-Perspektive und ordne diese ganzen Geschichten oder was habe ich erlebt, was waren Erfahrungen, was habe ich dort mitgenommen und ordne das Ganze ein. Ich muss ja nicht immer erzählen, okay, ich von meinem ganzen Privatleben, was ich da fühle und was ich denke. Und
muss man nicht.
Und es können eben halt auch kleine Anekdoten sein und auch gerne kann es auch das Thema auch Humor sein. Ja, also wir erzählen uns hier auch immer wieder Sachen, die schiefgelaufen sind, die passiert sind. und die uns aber einfach auch zusammenschweißen tatsächlich, weil das tatsächlich echte und gute Geschichten sind.
Humor und Lachen und verbindet. Das
verbindet.
Total.
Ja.
Also das, wer lacht nicht gerne miteinander? Ja. Also miteinander weinen muss auch sein, die Sachen gibt es auch. Aber gerade so dieses stark emotionale, sich irgendwas über was scheckig lachen oder sowas, da so ein bisschen die gleiche Form des Humors auch zu teilen, das hilft auch in der Organisation. Und das ist am Ende des Tages, das was wir jetzt besprochen haben, das ist alles Fundament für Unternehmenskultur.
Ja.
Unternehmenskultur ist nicht, wenn du am Ende einen Kompass an der Wand hängen hast, wo 4 tolle Werte drinstehen. Die kannst du vorher auch super gemeinsam erarbeitet haben. Kannst sagen, okay, ich habe alle mit eingebunden, alle Betroffenen zu Beteiligten gemacht. Wenn der CEO oder der die gesamte Organisation verantwortet, nicht wirklich Teil des Prozesses und somit Teil der Geschichte ist, kannst du dir das komplett klemmen. Wenn ich solche Anfragen habe, ne, also wenn es in Richtung Kulturworkshops geht, ist im Moment relativ wenig, weil viele sich sagen, oh, wirtschaftlich angespannte Zeiten, jetzt Kulturworkshop. Nee, Stefan, das ist doch eher sowas nice to have. Und ich denke mir, Leute.
Das ist, finde ich, jetzt eigentlich noch wichtiger als je zuvor.
Und ich sage dann immer, wo muss ich bei denen jetzt erstmal anfangen?
Ich bin nicht in dem HR-Thema drin, aber ich finde tatsächlich, das ist einer der wichtigsten Themen überhaupt.
Es ist überhaupt das Thema. Ja.
Vor allem jetzt, schau dir mal an, wie crazy diese ganze Welt da draußen ist, was Donald Trump wieder macht, was in der Politik abgeht. Und also du kannst jetzt, ich habe jetzt schon eine Stunde wieder nicht in den Nachrichtenfeed geguckt, aber da ist schon wieder bestimmt explodiert und brennt überall auf der ganzen Welt.
Ganz bestimmt.
Und dann hast du, wahrscheinlich sind in der letzten Stunde schon wieder 100 neue KI-Tools rausgekommen, die wieder alles in den Schatten stellen. Das heißt, diese ganze Welt wird so schnell und so extremst chaotisch. Und ich sehe es tatsächlich jetzt auch schon, weil ich bin ja auch noch Lehrbeauftragter an der Hochschule Ludwigshafen und so. Und ich habe jetzt auch eine junge Schülerpraktikantin da. Du siehst in die Augen von den jungen Leuten, du siehst, wie verunsichert die sind.
Ja, das ist die blanke Angst.
Die ist die blanke Angst. Aber auch, wie soll es denn auch gehen? Also meine Tochter ist 9. Ich habe ihr jetzt ja auch mal so ein paar Sachen gezeigt. Guck mal das Video ist fake. Das ist nicht echt. Wie sollen sich denn die Leute denn überhaupt noch orientieren da draußen? Und ich glaube, dass auch das Thema Storytelling und echte, wahre Geschichten, die wir uns erzählen, wie früher am Lagerfeuer und uns in die Augen gucken, dass das noch der glaubhafteste Moment ist, den wir eigentlich noch so haben können. Weil alles andere da drumherum ist fake und austauschbar.
Ja.
Und du weißt nicht mehr, was wirklich wahr ist und was nicht wahr ist. Und natürlich jede Unternehmensmessage, die ich mir drauf packe, und die kann ja auch einfach nur fake sein. Deshalb echte, wahre Geschichten von Mitarbeitern, von Kunden, was ist da genau passiert, bis hin zu Anekdoten. Was ist unser Warum als Unternehmen? Was ist unser Wert oder Sinn, den wir eigentlich haben? Und gerade die jungen Leute, die Gen Zs und so weiter und so fort, die wollen auch irgendwo arbeiten, wo sie sagen, meine Arbeit macht einen Sinn. Extremst wichtig. Viel wichtiger, meiner Meinung nach, viel wichtiger als Gehalt und Geld. Spielt auch eine Rolle. Die wollen Sicherheit haben, aber sie wollen auch einen Sinn haben und einen Wert haben. Was tue ich? Stiftet das irgendwie, hinterlasse ich eine Delle in dem Universum mit meiner Arbeit, weil ich hau da 40 Stunden die Woche rein an Zeit und ich habe ja eigentlich fast kein Leben mehr, weil das ist ja meine Arbeit.
Ja.
Dann will ich ja wenigstens, dass meine Arbeit einen Sinn macht.
Ja.
Und gerade das Thema Storytelling hilft halt auch ungemein, diesen Sinn zu kriegen und aber auch wieder Orientierung zu geben, für was stehen wir in dieser ganzen chaotischen Welt und für was nicht, was ist unsere Rolle, die wir haben.
Ja.
Und alles, meiner Meinung nach, fängt übrigens an mit dem Thema Story Listening. So habe ich nämlich auch mal angefangen. Also ich habe mir mal, weil ich habe gemerkt, wir erzählen uns eigentlich die ganze Zeit, sind irgendwelche Geschichten und irgendwelche Anekdoten und Sachen und dann hat der Kunde das erzählt und so. Ich schreibe mir die auf. Und ich habe einen total mega krassen Workflow. Ich habe so ein Google Drive Dokument und notiere mir das da einfach kurz da drin.
Ja, du bist ja der Strukturierte.
Ja, total, ein paar Stichpunkten. Also ich meine, ich sage nur dazu, es braucht eigentlich nicht viel.
Ja,
es braucht wirklich nicht viel. Und aber ich notiere mir diese ganzen Sachen und ich habe jetzt so ein Repertoire von, keine Ahnung, 30, 50 Geschichten. Aber damit kann ich jonglieren ohne Ende. Das ist ja manchmal wie, keine Ahnung, mit Englisch oder so. Ich weiß nicht, ich muss zu Hause, spreche ich jeden Tag Englisch und ich würde sagen, ich habe jetzt nicht mehr Vokabular als jemand anderes, der irgendwie vom Abi abgegangen ist. Aber ich habe gelernt, in den 15 Jahren, wo ich jetzt zu Hause Englisch sprechen muss, wegen meiner Frau, das tatsächlich einfach geschickt zu jonglieren und zu mixen. Und ich kann mit dem Vokabular alles sagen, was ich will. Und genauso mache ich es einfach mit meinen Stories. Ich habe mein Set und mit diesen ganzen Geschichten kann ich alles, für was ich stehe, wohin ich will und was ich denke und was meine Werte sind, ja, widerspiegeln. Und deshalb für die Zuschauer, die hier dann im Podcast sind, also fangt einfach mal an, aktiv hinzuhören.
Das wäre
der allererste Schritt, den man so tun kann und machen kann. Okay, welche Stories gibt es denn eigentlich so? Weil ich habe keine Geschichten zu erzählen. Okay, vielleicht fallen dir jetzt erstmal keine ein. Aber dann fang einfach mal an zuzuhören und du wirst sehen, in der Woche kommen da schon 2, 3 Geschichten zusammen und hast erstmal gar nicht drüber nachgedacht, beziehungsweise du hast sie dann halt eben schon wieder vergessen und wenn du sie dir aufschreibst, dann hast du sie.
Und es gibt Menschen, die müssen sich das dann nicht mal aufschreiben. Ich war im November tatsächlich bei einem Kunden vor Ort und irgendwie wollte es der Zufall so, dass ich dann da mal eine Nacht in Stuttgart übernachtet habe, was ich sonst eigentlich aktuell aufgrund meiner Lebenssituation mit 2 kleinen Kindern nicht mache. Und dann war ich da in Stuttgart, habe da übernachtet und am nächsten Morgen habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Frühstück, ich habe echt Kohldampf, wir haben noch einen ganzen Tag Workshop vor uns und ich erzähle jetzt gerade auch eine Geschichte. Ne?
Ich mache ich mach
nichts anderes gerade. Ja.
Mega.
Und dann gehe ich raus aus diesem Hotel und denke mir, fuck, ich habe keine Lust, hier 30 Euro für das Frühstück zu bezahlen. Kein Mensch kann in einer halben Stunde 30 Euro mit Kaffeespezialitäten und irgendwelchen Würstchen oder Rühreifer verfressen. Mache ich nicht. So, ansonsten ist mir Geld wirklich mehr oder weniger, denke ich mir manchmal, ach komm, scheiß drauf, Bequemlichkeit. In dem Fall nicht. Es war saukalt, -1 Grad, es hat geschneit, ich bin da irgendwie durch die Gegend gelaufen. Und auf einmal war ich in so einer kleinen Pupsbäckerei, aber es ist mir so präsent geblieben, weil diese Frau, die dort gearbeitet hat, die hat so dermaßen ihren Job mit Passion gemacht, dass ich dieses genutzt habe, um den Workshop zu starten. Wow. Es war mega einfach, aber ich habe in dem Moment gedacht, gut, wer mich jetzt kennt, weiß, dass ich so, also ich muss zu dir in die Lehre gehen, was Struktur angeht, das habe ich schon gelernt, weil ich jemand bin, der eher improvisiert und dann wirklich aus der Situation heraus die Dinge hinbekommt.
Für mich hast du die Geschichte schon wunderbar erzählt,
so, und
weil auch also Sachen wie so kleine Details, wie so, es hat geschneit, es war kalt
genau.
Und so, und auch sowas macht halt einfach auch eine Geschichte dann auch aus, ja, so. Das war jetzt tatsächlich echt ein Pain zu sagen, ich gehe da hin und was dann passiert. Also,
und dann das mitnehmen in den Workshop, du bist dann da vor Ort, es hat immer noch geschneit.
Und ich bin mir sicher, die Leute aus dem Workshop, vielleicht haben die viele Inhalte vergessen, weiß ich nicht.
Aber an
die Geschichte werden sie sich erinnert haben.
Yes.
Dass der Stefan Bernd, das war doch der mit der Geschichte mit der Dame aus der Bäckerei.
Und dann
aus
immer,
der Pupsbäckerei.
Also ich glaube da in Stuttgart und drum zu, ich habe wirklich vergessen, wie diese Bäckerei heißt. Gut, dann wäre das jetzt hier auch unbezahlte Werbung, kein Problem, könnte ich rausfinden, wie die heißt, aber ich habe mir auch nicht den Namen dieser Dame gemerkt, aber ich habe halt gesehen, wie sie auch vorher, es war wirklich morgens um 7:15, wirklich wach war ich auch noch nicht, klar schon geduscht und so, aber irgendwie wirklich wach war ich noch nicht, weil erst der Kaffee noch nicht durchs System gelaufen und dann stehe ich da und es war eine offensichtlich geistig behinderte Person vor mir, körperlich topfit, aber halt wirklich, du hast gemerkt, da ist irgendwas anders. Und diese Frau, diese Bäckerei-Fachverkäuferin, hat ihn behandelt wie jeden anderen auch. Das habe ich auch schon ganz anders in Bäckereien erlebt. Da gehe ich dann auch gar nicht wieder hin. Tausche Bäckerei durch jedwede Form von Läden. Und dann habe ich ihr das auch gesagt, dass ich das toll fand. Die hat sich so gefreut über das Feedback, weil ich sehe das nicht häufig. Und dann, sie hat mich auch alles gut und dann hat sie mir sogar irgendwie Tipps gegeben, wie ich jetzt wieder zurücklaufen kann oder solche Dinge. Und diese Story, ich habe es mir vorher nicht ausgedacht, wirklich nicht ausgedacht. Ich bin in diesen Workshop rein und bin methodisch tatsächlich nicht der beste Workshop-Setter oder Facilitator, noch nie gewesen. Ich gehe in diesen Workshop rein und erzähle diese Geschichte ganz zu Beginn und baue die Brücke zu unseren HR-Themen. Und das können die mir heute noch erzählen. Und ich glaube, das ist etwas, was sich HR, ganz egal, ob ihr in HR-Verantwortung seid oder Führungsverantwortung, aber diese Brücken zu bauen, diese Gedankenbrücken, den Leuten es so einfach wie möglich zu machen, eure Story zu verstehen und mitzunehmen, Leute, das erzählen die dann auch weiter. Ja. Du brauchst kein Employer Branding mehr.
Nein.
Brauchst nichts investieren.
Nein, Also Storytelling ist tatsächlich auch was sehr Günstiges. Und es ist tatsächlich die Chance einfach auch gerade für die kleinen Unternehmen.
Total, total.
Sowas dann halt auch so zu nutzen. Und aber man muss es einfach auch leben, ja. Und wenn man nicht da irgendwie ansetzt und kein Gefühl dafür hat oder so, es ist einfach ein Riesenhebel. Meiner Meinung nach ist es einer der größten Hebel überhaupt. Und er ist halt irgendwie unsichtbar und einfach noch gar nicht so präsent. Und
nicht wirklich,
das ändert alles in der ganzen Kultur und auch wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander sprechen. Und von daher kann ich das eigentlich auch nur jedem Unternehmen empfehlen, zu sagen, okay, ich muss da irgendwie mal ansetzen mit dem Thema Storytelling oder mich damit befassen. Und auch so das Thema, jetzt gehen wir auch schon mal ein bisschen schon tiefer in Storytelling-Thematiken rein und so weiter und so fort, aber auch, wer ist denn eigentlich der Held immer in einer Reise? Und wer ist der Mentor? Mhm. Also es gibt die Hollywood-Struktur der Heldenreise. Das bedeutet, dass alle Hollywood-Filme sind ein bisschen ähnlich aufgebaut. Es gibt, ich komme von der vertrauten Welt in eine Welt, die ich noch nicht kenne. Ja. Und da habe ich Freunde, Prüfungen und einen Tod, den ich sterbe. Und dann gibt es eine Wiederkehr und so. Also so funktioniert eigentlich immer so jeder Hollywood-Film. Aber wenn wir um das Thema Business-Storytelling reden, der Held in der Geschichte ist eigentlich immer deine Zielgruppe. Idealerweise sind es deine Mitarbeiter, deine Kunden und wie auch immer. Ja. Und du als Geschichtenerzähler gehst eigentlich nur in die Rolle des Mentors. Und das ist tatsächlich nicht, ich bin der Tollste, der Größte und der Beste und das war die Geschichte, die ich hatte, sondern nein, ich war nur an der Seite, aber meine Helden sind ganz andere in der Geschichte. Und das macht dich auch, wie du die Geschichten erzählst, dann auch extrem sympathisch, weil auch jetzt hier, du hast genau das gemacht mit der Bäckerei. Ja. Du hast sie als Heldin positioniert.
Ja.
Und du bist nicht reingegangen und hast gesagt, ich bin Stefan Bern, ich bin der geilste HR-Architekt, den es da draußen gibt und ich erzähle euch jetzt mal
das
was.
Das mag ja auch so sein, nee, aber...
Sondern ich erzähle euch die Geschichte von einer, die ist eine viel größere Heldin als ich.
Ja, genau.
Und das habe ich gesehen und das wollte ich euch erzählen.
Ja.
Und das war der Aufhänger für meinen Workshop.
Ja.
Und damit hast du ein ganz anderes Level überhaupt schon, wie du in dieses ganze Workshop-Thema reingehst und eine ganz andere Gesprächsgrundlage und bist direkt schon auf einer Augenhöhe und das ist alle, dass du das halt auch siehst und dass du das kommunizierst, du wirst automatisch damit sowieso der Held, weil du einfach in die Rolle des Mentors gegangen bist. Aber das sollte sich auch jede Marke, jedes Unternehmen, jede Führungskraft meiner Meinung nach auch so zu Herzen nehmen. So, nein, nehmt euch nicht so wichtig, die wichtigen Personen. Ihr seid wichtig. Ja. Und vielleicht sagt es euch ein paar Leute zu wenig.
Ja,
ich kriege auch nie jemanden, der mir auf die Schulter klopft und sagt, Olli, du bist ein toller Typ. Ich hab leider nicht. Ja. Manchmal muss ich mir das dann selber sagen. Da fahre ich im Auto, du hast heute gut gemacht.
Ja, ich kenne solche Fahrten.
Ansonsten sagt es ja keiner von dir. Ja, der Mitarbeiter ist manchmal vielleicht frustriert oder es war einen schlechten Tag gehabt zu Hause. Kriegst du auf den Deckel, ist das und das noch nicht getan und so. Ja, es sagen wenige Leute zu dir. Aber letztendlich, ich weiß schon, wie wichtig ich dann eigentlich auch bin, aber ich muss mich dann nicht wichtiger nehmen, als ich eigentlich bin. Und ich glaube, dass wenn die Mitarbeiter sich auch so wertgeschätzt fühlen und merken, wie wichtig sie sind in dieser Geschichte und welche Rolle sie spielen, dann kriegst du auch eine ganz andere Leistung. Und du siehst es oft auch bei Sport. Ich sag mal so, ich als CEO sehe mich oft gerne so in der Rolle eines Trainers. Ja, ich habe eine Fußballmannschaft, die muss laufen, kämpfen und Taktik und allem drum und dran. Ja. Aber ich spiele das Spiel nicht. Ich bin der das Ganze dirigiert.
Ja, genau.
Aber am Ende spielen die das. Und schau dir mal an, selbst, wir sind ja beide Fußball interessiert, aber es ist egal, welche Sportart, was auch manchmal so ein Trainerwechsel ausmacht. Weil der Trainer dann auf einmal sagt, ich glaube an dich, ich stelle dich auf, du spielst. Und ich weiß, dass du die Stärken hast. Und auf einmal spielt die Person die Sterne vom Himmel und du hast dich gefragt, wo war der die letzten 2 Jahre?
Ja.
Ja, weil du einfach auch direkt gemerkt hast, okay, jemand setzt auf dich, jemand glaubt an dich und du bist Teil jetzt dieser neuen Geschichte, du bist Teil dieser Mannschaft und du bist nicht außen vor, du kriegst eine Chance. Und ich glaube, dass wir Führungskräfte oder HRler jeden Mitarbeiter sehen, auf sie setzen, die Stärken sehen und das idealerweise dann auch sagen, in eine Gesamtgeschichte reingießen und sagen, das ist unsere Geschichte unseres Unternehmens und du trägst diesen Teil dazu bei. Das ist ein Motivator ohne Ende. Da hast du richtig Lust, auch dabei zu sein.
Das ist brutaler.
Das macht Spaß.
Ne? Das macht voll Spaß und dann kommen die Dinge im HR, die nicht so viel Spaß machen, aber da kannst du bei, wenn du an Rationalisierungen, Reorganisationen, im Moment immer und überall Change und Transformation, das macht ja auch was mit den Menschen. Die haben ja auch Angst davor, was mit ihrem Job passiert. Ne?
Ja, klar.
Und nicht alle werden in so einer Transformation als Sieger hervorgehen. Also du hast auch Verlierer in der ganzen Geschichte. Das gehört auch zu jeder Geschichte dazu. Du hast auch im Sport meistens Sieg und Niederlage. Zumindest auch in Mannschaftssportarten. Natürlich gibt es dann auch mal ein Unentschieden. Das gibt es aber nicht in jeder Sportart. Das hast du im Business jetzt weniger. Aber selbst die Trennungsgespräche, die man führen kann, auch da kann man, und das mache ich auch im Business, auch da kann man eine Story erzählen. Man denkt sich keine Story aus, sondern man bettet das wirklich in die Storyline der Organisation und dieser Reorganisation mit ein und sagt dann, das tut uns leid an der Stelle, aber du bist eben nicht mehr Teil dieser Geschichte. Und alleine das auch auszudrücken, ist so super schwer. Aber wenn man natürlich Geschichten erzählen kann, ohne dass man jemandem wieder dieses viel zitierte Kotelett an die Backe labert oder irgendein Management-Bullshit, ne, so nach dem Motto, keine Ahnung, in Trennungsgesprächen, ach, das und das ist schiefgelaufen und dies und du hast keine konkreten Beispiele, dann wird dir das auch keiner abkaufen. Das heißt, ich habe es bisher immer so erlebt, auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Ja, die Geschichte, und da sind wir wieder beim Märchen, es gibt eben manchmal eben kein Happy End.
Ja.
Das ist in diesen Geschichten so.
Ja, diese Gespräche habe ich Gott sei Dank noch nicht so in der Form.
Wenn du so weit,
weil wir nicht so groß sind. Ja.
Geht, ist in kleinen Firmen teilweise auch so. Aber meistens ist es so, dass da vorher das Storytelling schon nicht gut funktioniert hat und die Leute gar nicht so wirklich zur Kultur passen. Da musst du wieder gerade rücken. Und dann kommt so jemand wie ich ins Gespräch und versucht das dann auf seine eigene Art und Weise zu lösen. Der Knaller ist, mit den Menschen, mit denen wir das machen, wir können uns danach noch in die Augen schauen. Das ist bei ganz vielen Trennungsgesprächen nicht so. Da ist verbrannte Erde. Kann auch eine Story sein, finde ich aber scheiße im Ausgang. Und deswegen muss die Story immer so aufgebaut sein, dass am Ende des Tages trotzdem irgendwie derjenige, der geht, trotzdem ein kleiner Sieger ist in diesem kleinen Spiel. Obwohl es da nicht wirklich viel zu gewinnen gibt. Aber weil du gerade Sport angesprochen hast, ich meine, wir sind ja gerade im Januar und es ist Handball-EM in Dänemark, Schweden und Norwegen. Und ich habe da eine coole Story dabei, das ist Andy Wolf, unser Torwart, der jetzt im Spiel gegen die Norweger am Ende,
sehr gut gehalten hatte.
Der hat unfassbare 22 Dinger gehalten. Ja. Das ist im Handball, ist das gefühlt
Sensation,
ist es unmenschlich. Ja. Er hat das vor vielen Jahren in Paris bei Olympia gegen Frankreich auch schon mal gemacht, gegen Spanien schon mal gemacht und dann sind sie auch eine Runde weiter. Worauf ich hinaus will, ist, er ist danach natürlich darauf angesprochen worden. Und er ist einer der besten Torhüter, das weiß er selber auch, das will er auch sein. Ist nicht umsonst wieder zurück nach Kiel gewechselt und so. Der stellt sich dann dahin und sagt keinen Ton zu seiner eigenen Leistung, nicht einen Ton. Die Leute, jeder Reporter, egal von welcher Fernsehanstalt, alle so, was für eine unglaubliche Leistung, Andi, wie hast du das gemacht? Er hat großes Ego, er könnte jetzt sagen, naja, ich bin halt einfach die geilste Sau auf diesem Planeten, ne? Ich bin Andi Wolf, zack, könnte er machen.
Das
hat er nicht gemacht.
Das würde so manch einer Fußballspieler dann bestimmt machen wollen.
Andi Wolf stellt sich hin und schafft einen Rahmen und sagt, also dass ich hier so eine Leistung bringen kann, das liegt hier mal an dem gesamten Staff, das liegt hier am gesamten Team, das liegt an einer super Deckungsarbeit, wir können hier das, das und das spielen, bla bla bla. So eine Leistung hätte David Späth, Torwart der Rhein-Neckar-Löwen, auch bringen können, so ungefähr. Ne? Und damit hievt er ihn quasi auf sein Level. Das heißt, er macht sich selber nicht mehr zum Helden, der er für alle geworden ist in diesem Spiel.
Ja.
Ich hoffe, er wird es heute gegen Frankreich auch, weil dann sind wir im Halbfinale, das wäre toll. Wir brauchen das, ansonsten haben wir sportlich keine Chance. Ja? Das weiß er auch, dass er diesen Mehrwert dort hat. Aber er begründet das immer damit, dass andere ihn enablen. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch hier mitnehmen kann. Wenn du andere enablest, es kommt irgendwann zu dir zurück. Also ich kann das aus eigener Erfahrung, ich könnte noch ganz viele andere Geschichten erzählen.
Ich kann ja noch so zwei kleine Mini-Anekdoten auch wieder nochmal erzählen. Auch wieder super spannend. Mein Bruder hatte im September geheiratet und lustigerweise war da eine Freundin von ihm, die hatte sich mal bei uns beworben. Vor 3 Jahren. Die hat eine Bewerbung hingeschickt gehabt und so weiter und so fort. Und ich habe ihr geantwortet, Und ich habe ihr nicht so eine Standardantwort gegeben. Ich habe ihr wirklich nochmal, wirklich so, hey, wie ich sie gesehen habe und wie ich sie wahrgenommen habe und so weiter und so fort. Auch in dem ganzen Gespräch und habe ihr das nochmal auch so ein bisschen so dargelegt. Und das ist, wieso ich mich am Ende dann nicht für sie entscheiden konnte. Ich habe nie eine Antwort von ihr bekommen.
Ja.
3 Jahre später sehe ich sie auf der Hochzeit. Und die kam gegenüber mir, kam sie zu mir hin, hat mich umarmt, hat Tränen in den Augen gehabt und hat gesagt, Olli, ich musste das jetzt einfach sagen. Ich wusste jetzt, ich habe mich ja vor 3 Jahren da beworben gehabt und ich habe dir nie geantwortet, weil ich wusste nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe noch nie so eine tolle Absage bekommen und ich hatte wirklich Tränen in den Augen gehabt, dass mich jemand so gesehen hat und so wertgeschätzt gefühlt hat.
Ja, ja,
bei einer Absage.
Ja, ja.
So. Und natürlich, also wir haben uns dann noch lange unterhalten und so und wir sind in tollen Gesprächen und vielleicht eines Tages passiert's. You never know, wie das ganze Thema halt spielt.
Ja.
Aber selbst bei einer Absage geht das, ja. Und eine andere Geschichte ist tatsächlich, die ich auch nochmal hatte. Ich hatte tatsächlich jetzt die letzte Mitarbeiterin, die mich verlassen hatte, die war bei uns Praktikantin gewesen, die war bei uns dann Werkstudentin gewesen, hat bei uns als Junior angefangen. Ist dann voll durchgestartet und so. Und die ist jetzt beim sehr großen Unternehmen gelandet, an der Nasdaq gelistet und so weiter und so fort. Und natürlich, ja, sind wir da von der Rolle oder vom Gehalt, das ist 50% mehr und ich weiß es nicht, ja. Also da haben wir ja dann auch keine Chance gehabt und so. Und die ist natürlich auch mit einem weinenden Auge gegangen. Aber letztendlich, das Lustige ist, sie ist jetzt 3 Monate später, nachdem sie den Job angefangen hat, meine Auftraggeberin und ich bin jeden Tag mit ihr in Kontakt und die bucht uns für ihre Videoprojekte gerade, die sie dort bei dem Kunden hat. Und das Lustige an der ganzen Geschichte ist, ich meine, die war ja mal Praktikantin, aber ich habe sie gesehen, ich habe sie wertgeschätzt. Sie war Werkstudentin, es hat sich nichts, und jetzt ist sie meine Auftraggeberin, es hat sich aber nichts geändert, weil das immer auf Augenhöhe war. Und sie ist jetzt genauso wichtig für mich, wie als sie eine Praktikantin war. Und selbst unsere Putzfrau ist mir enorm wichtig, weil ohne die würden wir hier jetzt auch im Chaos sein.
Würdest du so aussehen wie bei dir zu Hause. Ja,
also von daher, das ist es so das Thema, wo man auch so sehr sieht, okay, es geht in so viele Themen und in Prozesse rein und überall ist es möglich, diese solche Dinge zu schaffen. Und die wären niemals möglich gewesen, wenn ich in die Rolle gegangen wäre, ich bin der Geilste, der Tollste, der Größte, du machst das und das, ich bin der CEO, du bist niemand. Ja? Und das ging nur, weil wir es immer auf Augenhöhe gehalten haben, weil wir authentisch miteinander kommuniziert haben, weil ich auch mich von der verletzlichen Seite auch gerne hier zeige und auch sage, okay, das habe ich auch einfach verbockt, das habe ich falsch gemacht. Und danke für den Hinweis, dass du mir das jetzt auch so sagst, weil das habe ich tatsächlich dann falsch kommuniziert. Also so Sachen sage ich dann auch.
Ja,
und das
auch.
Ist auch vollkommen okay, weil wir eben halt auch alle auch Fehler machen und die auch kommunizieren. Aber du siehst ja, was es dann am Ende dann auch kreiert. Und am Ende gewinne ich so viel mehr durch das, als dass ich die verbrannten Brücken da lasse. Oder verbrannte Erde, sagt man ja, verbrannte Brücken. Man baut Brücken und man hinterlässt verbrannte
Brücke,
Erde. Verbrannte Brücke ist aber auch
da
gut.
Da machen wir die nächste Story draus.
Ja, genau. Das ist übrigens auch so ein Ding von mir. Ich mache immer solche Sprichwörter falsch. Und dann lachen da auch immer alle hier drüber.
Ich kann das auch nicht wirklich gut.
Genau, aber das ist auch okay. Also das ist halt nicht so meine Stärke.
Du bist ja eher der Strukturierte.
Genau, da kann man auch über verbrannte Brücken reden.
Ich hatte das auch heute erst wieder in einem Kundencall, wo ich in der Kommunikation wirklich etwas verbockt habe. Ich war einfach in allem, was ich tue, viel zu schnell. Geduld ist nicht immer meine Stärke, hört man da auch ein Stück weit raus. Und ich bin jemand, der gerne Dinge von der Agenda hat. So zack, Haken dran. Das ist bei mir im Kopf immer der grüne Haken. Ding und zack, das nächste. Finde ich total geil. Und dann habe ich halt einmal, war ich zu schnell, habe einem Kandidaten gesagt, war alles auf Basis von, ich habe mir das nicht ausgedacht oder so, es hatte alles schon seine Berechtigung, aber ich war halt einfach im Prozess zu schnell, weil ich von Dingen ausgegangen bin, die ich mir selber zusammengebaut habe und nicht nochmal nachgefragt habe. Mhm. So, und das haben wir heute geklärt, wie gesagt, es war bei einem Kunden, ich bin da als Externer unterwegs und die haben dann gesagt, Stefan, wir sehen den Fehler gar nicht bei dir. Aber zu sagen, als Externer, der von denen bezahlt wird für Zeit, für die Aufgabe, sich hinzustellen und zu sagen, Leute, der Fehler ist mir unterlaufen, der ist mir passiert. Ich glaube, das werde ich beim nächsten Mal anders machen. Meine Lessons learned sind die folgenden. Das löst bei Menschen etwas aus und die kommunizieren auf einmal nochmal wieder anders mit dir. Ne?
Ja, also das Stichwort heißt einfach Vertrauen.
Ja, genau. Das ist am Ende des Tages, es ist nichts anderes als, und da wollen alle hin, dass du Trusted Advisor bist.
Ja.
Aber um Trusted Advisor zu sein, musst du dir diesen Trust auch irgendwie erarbeiten. Und das geht nur, wenn du den glaubhaft darstellst, dass du wahrscheinlich bei 99 von 100 Dingen der Beste bist.
Mhm.
Aber wenn du die eine Sache verkackst, das ist dann halt so. Ne? Und dann sagst du dir auch nicht, nee, oder die meisten labern dann drumrum. Nee, tut mir leid, Fehler ist passiert, so und so würde ich es jetzt ausbügeln, wie seht ihr das? Ja, sehen wir ein bisschen anders, aber können wir so und so machen? Dann bleibt nichts hängen. Das Vertrauen ist sogar noch besser geworden dadurch. Und das kann ich auch nur empfehlen. Und ich glaube, genau das machen halt viele Führungskräfte. Viele im HR sind da zu sehr in ihren Rollengedankenmustern unterwegs. Und ich glaube, dass die sich in diesen Rollenmustern bewegen, dass die mittel- bis langfristig durchaus ersetzbar sind. Aber die zutiefst menschlich sind, oder ein schönes Buch, Menschlichkeit rechnet sich, schon ein bisschen älter, die werden keine Probleme haben, auch nur ansatzweise einen Job, einen guten zu finden.
Die werden
immer gut bezahlt, weil die tatsächlich mit einer dein Vertrauen wird bezahlt. Das ist die Währung, nichts anderes.
Ja, und die Sache ist ja auch die, du willst ja auch mit den Menschen zusammenarbeiten, wo du dich auch wohlfühlst.
Ja,
also,
voll.
Du hast ja auch keine Lust, irgendwelche Leute zu beauftragen und dich dann mit denen zu umgeben oder die in dein Unternehmen zu holen, mit denen du überhaupt nichts an Verbindungen aufbauen kannst.
Man muss nicht immer Best Buddies sein. Also man muss auch nicht mit jedem immer und überall cool über Fußball sprechen können. Das dürfen auch andere Themen sein. Aber man muss zumindest das Gefühl haben, wenn der mir auf dem Pott begegnet, ist das okay.
Ja.
oder wenn der mir auf dem Flur begegnet, vielleicht das bessere Beispiel, dann ist das einigermaßen in Ordnung und ich fühle mich trotzdem immer noch wohl. Ne?
Ja, ja.
Das muss es dann schon sein, weil wir wissen einfach auch, wie viel Zeit wir mit unserem Job verbringen. Wir wissen, wie viel Energie das auch kostet, wenn wir mit Menschen unterwegs sind im Umfeld, mit denen, wo wir das Gefühl haben, boah, was eine Scheiße hier. Das trägt sich und überträgt sich auf alle Lebensbereiche. Und deswegen bin ich auch noch nie ein großer Freund davon gewesen, Beruf und Privatleben so extremst voneinander zu trennen. Ne? Also dass es natürlich gewisse Barrieren und gewisse Grenzen gibt, vollkommen klar. Aber ansonsten auch, ich bin mit allen Menschen, mit denen ich eng zusammengearbeitet habe, mit meinem ersten Mitarbeiter, den ich damals einstellen durfte, mit dem bin ich heute persönlich gut befreundet. Ist jetzt nicht so, dass wir jede Woche miteinander telefonieren, aber es ist dann wie so immer. Ne? Aber das macht einfach Laune. Über Kulturen hinweg. Ich habe viel im Ausland gearbeitet oder mit einer deutschen Firma auch viel Nearshore, so heißt es ja. Und das ist auch kulturell, ist das überall relativ gleich. Ja? Also du gewinnst die Leute wirklich im Herzen, weil den Verstand haben sie ja so oder so. Dafür kaufst du sie ein, aber du gewinnst tatsächlich am Ende des Tages nur im Herzen. Es geht halt über Verletzlichkeit.
Ja. Kintsugi.
Bett?
Kintsugi.
Also
die japanische
Tasse.
Die Tasse, genau. Da sind wir wieder bei der Tasse.
Da sind wir schon wieder bei der Tasse und bauen die Geschichte in der Geschichte.
Genau.
Bam.
Wow, jetzt gibt es richtigen Inception.
Olli, bei mir am Ende eines jeden Podcasts ist immer noch die Frage, was mache ich denn mit dem ganzen Jedöns jetzt am nächsten Tag anders?
Fang an zuzuhören. Schreib dir die Geschichten auf. Ich glaube, das ist tatsächlich so das Ding, was ich schon Mitte des Podcasts ja mal erwähnt hatte oder so, aber einfach mal so dieses, also es fängt ja irgendwie immer ein bisschen an mit einer Awareness erstmal dafür zu kriegen und ich will in diesem Podcast die Leute erstmal sensibilisieren, also bei dem Thema Storytelling, ihr müsst nicht den Märchenonkel machen, ihr müsst nicht extremst gute Geschichtenerzähler sein, sondern idealerweise schafft ihr den Mut, einfach mal zu sagen, ich schreibe mir mal die Geschichten auf, die ich so höre. Und dann fange ich mal an, mal erste Anekdoten oder Geschichten zu erzählen. Und dann traue ich mich, damit rauszugehen. Das kann man immer wieder auch ein bisschen optimieren und verbessern und so weiter und so fort. Aber ich übe es tatsächlich tagtäglich, sogar, also ich mache es im Umgang, aber selbst zu meinen Kindern abends sondern die kommen immer auf mich zu und ich erzähle keine Geschichten, die mehr im Buch stehen, sondern die geben mir immer zwei Kuscheltiere. Und dann heißt Papa, erzähl eine Geschichte. Und dann überlege ich mir, welche Herausforderung dieses eine Kuscheltier hatte oder begegnet zu einem anderen Kuscheltier und es hilft ihm und so weiter und so fort. Das ist auch immer nach einer gleichen Geschichte erzählt. Übt ungemein. Also, aber einfach rauszugehen, auch zu sagen, ich übe und ich traue mich, mit Geschichten zu arbeiten. Ja. Und es müssen tatsächlich nicht die Märchenonkel-Geschichten sein, die ich immer habe, sondern Geschichten können einfach auch ganz klein sein und ganz kleine Anekdoten sein. Eben wie wir haben sehr viele Geschichten heute in diesem Podcast erzählt. Ich wollte gerade sagen,
wir müssen mal durchzählen. Ja.
Genau, aber ich glaube tatsächlich, dass auch die Leute sich an diese Geschichten alle nochmal auch erinnern werden in dem Podcast. Und das ist das tatsächlich, was es einfach auch ausmacht, weil die Leute werden sich daran erinnern und werden das mit den Werten und den Messages, die wir in dem Podcast ja auch vermitteln wollten, verbinden können.
Ja.
Und genau darum geht es. Und Storytelling ist einfach auch nicht teuer. Es ist umsonst. Aber wir haben es verlernt. Wir haben früher alles mit Geschichten erzählt. Wir haben alle Erfahrungen über Geschichten überliefert. Und dann haben wir das Thema Schrift entwickelt, Höhlenmalerei, dann gab es die Hieroglyphen in Ägypten und so weiter und so fort. Und wie gesagt, heute denken wir müssen das in der PowerPoint mit Zahlen, Daten, Fakten verpacken und wir hoffen, dass die Leute das dann verstehen, mitnehmen und daraus sich ändern oder irgendwie Werte mitnehmen. Die stehen nicht auf dem Papier oder an irgendeiner Wand. Das sind Sachen, die gelebt werden und Geschichten werden eben gelebt. Und wichtig sind immer auch die Geschichten, die man sich dann auch selber erzählt. Und ich glaube tatsächlich, dass das mal so ein Anfang sein könnte, einfach mal zu sagen, okay, Awareness schaffen, Sensibilität, Geschichten, ich fange mal an zuzuhören. Und dann fange ich mal an, vielleicht mal ein paar Geschichten wieder zu geben. Und ihr werdet merken, was das macht mit euren Gegenüber. Und ihr werdet auf einmal merken, dass diese Geschichte sich verselbstständigt und weitererzählt wird. Weil sie einfach auch leicht verständlich und greifbar ist. Sie muss eben nicht immer höchst komplex sein und im Filmbereich, es gibt Strukturen und wie man das alles cool erzählen kann. Aber es geht auch ganz, ganz einfach. Und ich glaube, mal so diesen Anfang mal so zu machen und die Angst zu nehmen vom Storytelling, das ist so, was ich vielleicht so ein bisschen, an was ich appellieren will. Traut euch.
Ja. Und beim nächsten Mal sprechen wir dann darüber und dann erzähle ich euch die Geschichte, dass mein Kunde mir jetzt schon meine Geschichten erzählt. Kein Witz. Danke, Olli.
Super. Danke dir, Stefan. War schön, da zu sein.
Merci.